Ein Beamter bekam die Aufgabe, einen Topf voller Linsen und Bohnen in zwei Töpfe zu sortieren. Die Linsen in den einen Topf, die Bohnen in den anderen Topf. Nach einer Stunde kommt sein Vorgesetzter und sieht nach, wie weit er ist. Er hat 6 Bohnen und 8 Erbsen geschafft. Nein, Linsen. Bohnen und Linsen. 6 Bohnen und 8 Linsen. Und er sitzt schweißgebadet am Tisch. Sagen Sie mal, so anstrengend ist die Aufgabe doch nicht, sagte der Vorgesetzte. Da antwortet der Beamte, körperlich nicht, nein, aber immer diese schwierigen Entscheidungen. Eine Professorin an der Columbia Business School namens Sheena Iyengar hat herausgefunden, dass ein Mensch täglich ungefähr 70 Entscheidungen trifft. Keine Ahnung, ob das stimmt, ihr könnt ja gerne selbst mal zählen. Aber ungefähr 70 Entscheidungen pro Tag. Das sind 25.550 Entscheidungen im Jahr. Und innerhalb von 70 Lebensjahren macht das für einen durchschnittlichen Menschen damit 1.788.500 Entscheidungen. Von diesen knapp 1,8 Millionen Entscheidungen gibt es eine Entscheidung, die besonders heraussticht. Es gibt eine Entscheidung, die ewige Konsequenzen haben wird. Die Entscheidung, von der ich rede, ist natürlich, wie reagierst du auf Jesus? Du wirst ihn entweder anerkennen oder ihn verleugnen. Du wirst ihm entweder als Herrn vertrauen oder dich von ihm abwenden. Du wirst ihn entweder annehmen oder ablehnen. Du musst entscheiden, ob du glaubst, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, oder ob du versuchst, auf einem anderen Weg in den Himmel zu kommen. Aber basierend auf der Bibel kann ich euch sagen, es gibt keinen anderen Weg. Lena und Elias haben diese Entscheidung getroffen. Und sie haben sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Das ist der Grund dafür, dass wir heute Morgen bereits am See waren. Das ist der Grund dafür, weshalb sich 3 von uns wahrscheinlich noch ein bisschen nass fühlen. Und das ist aber auch der Grund dafür, dass wir heute feiern. Denn es ist etwas, was gefeiert werden muss. Lena und Elias haben uns vorhin erzählt, was sie glauben und wie sie dazu gekommen sind. Sie haben uns erzählt, wie sie auf Jesus reagiert haben. Die große Frage, die bleibt, ist aber, wie reagierst du auf Jesus? Ich meine, das ist ja schön und gut, was Lena und Elias erlebt haben, was sie gemacht haben, wie sie sich entschieden haben. Das ist alles schön und gut. Da habt ihr aber nichts von. Die Frage ist, was machst du damit? Heute möchte ich eure Aufmerksamkeit gerne auf ein paar Leute in der Bibel lenken, die diese Entscheidung ebenfalls zu treffen hatten. Die Entscheidung, die sie trafen, wurde dabei durch so viele Dinge beeinflusst, dass es leicht für sie war, die falsche Entscheidung zu treffen. Aber die Entscheidung, die sie an diesem Tag trafen, besiegelte ihr ewiges Schicksal. Meine Hoffnung ist, dass wir alle heute Morgen die richtige Entscheidung treffen. Denn heute werdet ihr die Chance haben, das Evangelium anzunehmen oder es abzulehnen. Genauso wie die Leute in den biblischen Beispielen. Wir alle sind heute hier zusammengekommen, um Gott zu loben und etwas über ihn zu erfahren. Okay, einige von euch sind vielleicht nur gekommen, weil sie sich verlaufen haben, andere, weil sie gezwungen wurden. Ich weiß das ja nicht. Aber ich denke, die meisten von uns sind hier, weil sie sich dazu entschieden haben, hierher zu kommen. Aber was auch immer dein Grund gewesen sein mag, du bist nicht zufällig hier. Denn Gott hat entschieden, dass dieser Tag der Tag sein wird, an dem du die Chance hast, eine Entscheidung für oder gegen ihn zu treffen. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Es ist der Wille Gottes, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind gerettet wird. Er will nicht, dass irgendjemand von uns den Himmel verpasst. Und deshalb hat er uns die Möglichkeit dazu gegeben. Deshalb habt ihr die Chance, euch für ihn zu entscheiden. Gott wird diese Entscheidung nicht für dich treffen. Er überlässt dir die freie Wahl. Er möchte lebende Menschen, die ihn freiwillig lieben und ihm freiwillig dienen, weil sie es so wollen. Das ist ganz ähnlich wie in der heutigen modernen Welt. Ich glaube, Eine Sache, nach der wir uns alle sehnen, ist Gesellschaft. Einige suchen Gesellschaft, indem sie sich selbst mit Freunden und Familie umgeben. Sie lieben die Interaktion mit Menschen. Andere finden ihre Gesellschaft in Haustieren wie Hunden, Katzen, Piranhas oder Krokodilen oder was auch immer. Aber eine der seltsamsten Sachen, die in diesem Zusammenhang zu sehen ist, sind die modernen Roboterhaustiere. Da gibt es mittlerweile solche Roboterhunde, die bellen, überall im Haus rumrennen und Tricks vorführen. Sie lernen, aus Hindernissen auszuweichen und mit ihrem Besitzer zu interagieren. Und wenn der Besitzer müde wird, kann er seinen Hund einfach ausschalten. Aber das, was diese Roboterhunde eben nicht können, ist, sich bewusst dafür zu entscheiden, dich zu lieben oder abzuhauen. Sie sind eben Roboter. Gott hätte alle Roboterhunde der Welt haben können. Aber er wollte lebendige Menschen. Er wollte Menschen, die die Fähigkeit haben, zu denken, zu überlegen und sich selbst zu entscheiden, ein Kind Gottes zu werden, weil sie Gott lieben. Und weil Gott Menschen sucht, die ihm freiwillig dienen, gibt er jedem Menschen die Möglichkeit, seine Liebe anzunehmen oder abzulehnen. Gott sandte seinen Sohn, damit dieser am Kreuz für unsere Sünden bezahlen könnte. Aber bevor unsere Sünden weggewaschen werden können, müssen wir drei Dinge tun. Diese drei Dinge sind sehr einfach, weil Gott sich dafür entschieden hat, es einfach für uns zu machen. Du musst nichts Schwieriges machen, wie beispielsweise einen Bullen oder einen Kalb auf den Opferaltar zu schleppen. Du musst auch nicht so viel Geld wie möglich zusammenkratzen, um dir die Rettung irgendwie zu erkaufen. Du musst nicht kilometerweit durch zerbrochenes Glas kriechen und auch nicht stundenlang auswendig gelernte Gebete runterleiern. Tatsächlich bedeuten alle diese Dinge Gott überhaupt nichts. Er will nur, dass du ihm freiwillig und von Herzen dienst. Was sind also die drei Dinge, die nötig sind, um gerettet zu werden? In Römer 10, Vers 9 schreibt Paulus dazu: Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und in Apostelgeschichte 3, Vers 19: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Die drei einfachen Schritte, für die du dich entscheiden musst, sind also: Erstens, bekenne mit deinem Mund, dass Jesus Christus dein Herr ist. Das bedeutet, dass du ihn zum Chef deines Lebens machst und anderen sagst, dass du zu Jesus gehörst. Das ist keine heimliche Entscheidung, deshalb ist die Taufe ja auch öffentlich. Zweitens, glaube in deinem Herzen, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Er lebt ewig und wird dir ewiges Leben geben. Aber wenn du es nicht wirklich glaubst, ist dein Bekenntnis natürlich nichts wert. Deshalb musst du es glauben. Und drittens, bereue dein sündiges Leben und entscheide dich, nach Gottes Maßstaben zu leben und nicht nach dem Standard dieser Welt. Denn es bringt nichts, weiterzumachen wie bisher. Keines dieser drei Dinge ist schwierig zu erfüllen. Aber zusammengenommen bringen sie dir die Rettung von der Schuld und sichern dir ewiges Leben und die ewige Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Das ist es, was Lena und Elias gemacht haben. Und das ist es, was wir heute zusammen feiern. Und weshalb ich heute so glücklich bin. Aber obwohl Gott die Rettung so einfach gemacht hat, lehnt die große Mehrheit der Menschen ihn ab und entscheidet sich dafür, für immer getrennt von ihm zu leben. Viele Menschen geben das ewige Leben auf, um ein paar Tage die weltlichen Vergnügungen der Sünde zu erleben. Solche Menschen gibt es heute. Und solche Menschen gab es auch schon zu biblischen Zeiten. Und einige dieser Menschen möchten wir uns heute zusammen ansehen. Menschen, denen Gott die Gelegenheit gegeben hat, ihre Entscheidung für ihn zu treffen. Und die erste dieser Personen heißt Felix. Ehrlich gesagt, wenn man Felix hört, glaubt man nicht, dass der in der Bibel steht, ne? Da denkt man eher an so eine Katze. Nein, Felix, der hieß wirklich Felix. Und wir lesen von ihm in Apostelgeschichte 24, in Vers 24 bis 26, wo es heißt: Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete: Für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde, darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Also da war dieser römische Statthalter namens Felix. Felix hatte seine Gelegenheit, sich zu entscheiden, ob er die Botschaft des Evangeliums annehmen oder ablehnen würde. als ein Gefangener zu ihm gebracht wurde, um sich zu verteidigen. Paulus. Ganz Jerusalem hatte sich gegen Paulus gestellt. Er war fälschlich beschuldigt und zu Tode verurteilt worden, aber weil er römischer Staatsbürger war, hatte er sich auf den römischen Kaiser berufen. Und deshalb wurde er lange im Gefängnis festgehalten, während er auf seine Überführung nach Rom wartete. Dort sollte er dann vor das oberste römische Gericht gestellt werden. Paulus saß im Gefängnis, weil er einem jüdischen Volk, das nichts davon wissen wollte, das Evangelium erklärt hatte. All die Leute, zu denen Paulus gepredigt hatte, hatten die Möglichkeit gehabt, sich für Jesus zu entscheiden. Aber sie hatten die Botschaft abgelehnt und versuchten, den Botschafter zu töten. Sie hatten die falsche Entscheidung getroffen. Aber es geht ja heute um Felix. Denn jetzt bekam Felix die Gelegenheit zu einer großen Entscheidung. Felix hatte Paulus zu sich rufen lassen und Paulus begann zu predigen. Und als Paulus über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und schickte Paulus weg. Felix' Herz war beunruhigt. Eine tiefe Überzeugung drang tief in seine Seele hinein. Der Heilige Geist arbeitete in ihm. Felix erkannte vielleicht, dass das, was Paulus sagte, wahr war. Und es beschäftigte ihn. Aber letztlich nicht genug. Felix war ein Mann, dessen Namen Vergnügung bedeutet. Und genau das war es, worum es ihm im Leben ging. Also nicht nur, weil er so hieß, sondern weil er sich so verhalten hat. Er war unzüchtig, hatte gemeinsam mit seiner aktuellen Frau, seiner dritten, Ehebruch begangen. Seine Leidenschaft war zügellos. Er lebte sein Leben mit der Einstellung, dass er alles haben wollte, was er konnte. Das Ziel seines Lebens bestand darin, Wohlstand und Macht anzuhäufen. Nichts anderes scheint Felix interessiert zu haben. Nichts außer seinem Bankkonto, seinem Besitz und seiner Stellung in der Gesellschaft. Er liebte das Lob und die Bewunderung des Volkes. Er liebte das soziale Leben. Er liebte es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und das Leben zu genießen. Er war ein sehr reicher und mächtiger Mann. Sein Lebensstil bedeutete ihm mehr als alles andere. Und er war bereit dazu, alles zu tun, um diesen Lebensstil zu behalten. Selbst wenn es ihn seine Seele kosten würde. Er lebte ein Leben voller Sünde und Verdorbenheit. Was auch immer man machen konnte, um Spaß zu haben, er tat es. Er wollte nichts von Buße und Rettung hören. Die Botschaft des Evangeliums hatte keinerlei Einfluss auf sein Herz. Alles, was er hören wollte, war, wie viel Paulus bereit war zu zahlen, um die Freiheit zu bekommen. Da war also dieser verdorbene Sünder, der die Gelegenheit hatte, einem großen Mann Gottes zuzuhören. Aber alles, was er tat, war warten. Als alles gesagt war, erlaubte Felix seiner Liebe zur Sünde, ihn davon abzuhalten, gerettet zu werden. Und so sagte er zu Paulus, für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Das war eine doofe Entscheidung. Ich weiß, man sollte von der Kanzel nicht oft doof oder sowas sagen, aber das ist doof. Wie viele Leute haben wohl schon gesagt, ich werde mich bekehren, wenn ich bereit dazu bin. Oder ich lasse mich retten, wenn ich mein Leben in Ordnung gebracht habe. Aber das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. 2 Jahre lang ließ Felix Paulus noch im Gefängnis sitzen. Aber die gelegenere Zeit kam nicht. Und somit traf Felix seine Entscheidung gegen Jesus, indem er seine Entscheidung aufschob und sich nicht entschied. Denn keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, nämlich dagegen. Und deshalb schieb es nicht auf. Mach es jetzt. Denn wer weiß, wann es zu spät ist. Aber Felix ist nicht die einzige Person, um die es mir heute geht. Was haben wir in Apostelgeschichte 24, Vers 24 gelesen? Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Also Felix war bei diesem Gespräch nicht alleine. Neben ihm saß seine Frau Drusilla. Sie bekommt in der Regel nicht so viel Aufmerksamkeit, weil ihre Bekanntheit nur darin besteht, dass sie die Frau eines Politikers war. Sie stand nicht so stark im Rampenlicht wie Felix, aber genauso wie ihr Ehemann bekam Drusilla die Gelegenheit zur Entscheidung. Lasst uns also einen Moment auf Drusilla achten. Uns wird berichtet, dass sie eine Jüdin war. Das sagt uns, dass sie ein gewisses Wissen über Gott hatte. Sie hatte von dem großen Gott des Himmels gehört und auch von den Wundern, die er für sein Volk vollbracht hatte. Sie hatte garantiert auch davon gehört, dass der Messias kommen sollte, um die Menschheit zu retten. Und sie wusste sicherlich auch von der Kreuzigung Jesu. Wahrscheinlich hatte sie sogar Gerüchte über seine Auferstehung gehört. Der Wille Gottes, das Gesetz des Mose und die 10 Gebote, all das war für sie nichts Neues. Aber sie entschied sich dazu, all das hinter sich zu lassen, um das Leben mit Felix zu genießen, weil sie ebenfalls Macht, Ansehen und Ehre wollte. Sie entschied sich für den Palast und die Kutschen, die Kleidung einer Königin, Juwelen und das Lob der Leute. Drusilla war Jüdin, aber sie hatte ihren jüdischen Glauben verleugnet. Sie wusste, dass ihr Lebensstil falsch war. Sie wusste, dass sie in Sünde lebte, weil sie geschieden war und einen Nichtjuden geheiratet hatte und wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Dinge gemacht hat. Als Paulus nun predigte, heißt es, dass Felix erschrak. Das haben wir gesehen. Aber uns wird nichts über die Reaktion seiner jüdischen Frau berichtet. Ich glaube, dass diese Frau ihr Herz so lange gegen die Wahrheit verhärtet hatte, dass Paulus' Predigt nur wenig Einfluss auf sie hatte. Sie wusste das ja alles schon. Sie wusste ja schon alles, was sie falsch macht. Das kannte sie schon. Das wusste sie. Das war ihr klar. Sie hatte sich dafür entschieden. Sie war in einer tragischen Situation. Wenn dein Herz einmal zu dem Punkt kommt, dass es sich nicht mehr länger von Gottes Wort überzeugen lässt, dann steckst du in echten Schwierigkeiten. Denn je länger du dich gegen Gottes Wort wehrst, desto weniger gestattest du es der Wahrheit, dein Herz zu überführen. Das ist ganz so, wie Paulus es in Epheser 4, Vers 19 ausdrückt. Der schreibt da: Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Und so lehnte es Drusilla ab, sich von Gott retten zu lassen. Sie wählte die Anerkennung der Menschen und nicht die Anerkennung Gottes. Sie weigerte sich, ihre Sünde zu bekennen und umzukehren. Drusilla steht für so viele Menschen, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, sich aber nicht für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Sie kennen den Willen Gottes, sie wissen, wie sie gerettet werden können, sie wissen, was sie falsch machen, aber ihre Herzen sind so verhärtet, dass sie sich weigern, die nötige Entscheidung zu treffen. Diejenigen, die das Wort Gottes kennen und schon oft gehört haben, sind oft diejenigen, die am schwierigsten zu erreichen sind. Sie haben die Wahrheit bewusst abgelehnt, um einer Lüge zu glauben. Und diese Lüge ist es, die sie immer weiter von Gott wegbringt. Und letztlich ziehen sie somit die vergänglichen Freuden der Sünde dem ewigen Leben im Himmel vor. Als Drusilla diese Welt verlassen hat, hat sie all ihren Reichtum, ihr Ansehen und ihre Macht zurückgelassen. Sie hatte die Gelegenheit zur Entscheidung für Gott gehabt. Ihr war die Rettung angeboten worden, aber sie hatte abgelehnt. Mach es ihr nicht nach. Wenn das Wort Gottes dich erreicht, dann verhärte dein Herz nicht. Lass dich von Gott überführen und entscheide dich für die Rettung. Aber nach der Unterredung, nach dem Gespräch mit Felix und Drusilla war das Verhör für Paulus noch lange nicht zu Ende. Als nächstes bekam er es mit einem Mann namens Festus zu tun. Festus war der Nachfolger von Felix. Paulus saß also schon so lange im Gefängnis, dass er Nachfolger kam. Nachdem Felix Paulus 2 Jahre lang im Gefängnis hat sitzen lassen, übernahm Festus das Amt des Statthalters. Und als Festus seinen Dienst antrat, verhörte er Paulus ebenfalls. Also nutzte Paulus seine Gelegenheit und erklärte Festus das Evangelium. In Apostelgeschichte 25, Vers 19 lässt sich erkennen, dass Paulus ihm erklärt hat, dass Jesus zwar gekreuzigt wurde, aber wieder auferstanden ist. Paulus hatte ihm also bezeugt, dass Jesus der Retter ist, der für die Sünden der Menschen gestorben war. Festus' erste Reaktion steht in Vers 20 und da lesen wir: Da ich aber von diesem Streit nichts verstand, fragte ich, ob er nach Jerusalem reisen und sich dort deswegen richten lassen wolle. Festus verstand das alles nicht. Oder er wollte es nicht verstehen. Keine Ahnung. Er hatte wohl den Eindruck, als würde ihn das alles nichts weiter angehen. Er hatte seine eigenen Vorstellungen von Leben und die Lehre des Paulus passte da irgendwie nicht so ganz rein. Und deshalb wollte er damit einfach nichts weiter zu tun haben. Sollten sich doch andere drum kümmern. Er dachte, es würde ihn nicht betreffen und wäre nicht seine Angelegenheit. Paulus aber gab sich damit nicht zufrieden. Und so erklärte er es ihm noch einmal und noch deutlicher. Aber Festus wollte nicht glauben. Er wollte keine Entscheidung treffen. Er wollte damit nichts zu tun haben. Und so weigerte er sich, sich zu entscheiden. Bis es dann schließlich in Vers 46 heißt: Als er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme: Paulus, du bist von Sinnen. Das große Wissen macht dich wahnsinnig. Man könnte auch sagen: Paulus, du bist doch verrückt. Das war Festus' Reaktion auf das Evangelium. Er hielt es für Blödsinn und war nicht dazu bereit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Ganz so, wie es viele, viele Leute auch heute machen. Sie schieben die Wahrheit des Evangeliums beiseite. Sie hören Gottes Wort, aber sie denken, es würde sie nicht betreffen. Ganz so, als hätten sie es nicht nötig, gerettet zu werden. Und wenn ihnen dann erklärt wird, dass auch sie Sünder sind und Gottes Vergebung brauchen, tun sie es ab als Blödsinn und weigern sich, sich zu entscheiden. Aber Entscheidungen müssen gefällt werden. Kommt ihr nicht drum rum, 70 Mal pro Tag. Und diese Entscheidung ist ganz besonders dringend. Denn sie betrifft dich ganz persönlich. Und deshalb, mach es nicht wie Festus, sondern entscheide dich. Aber es gibt noch einen weiteren Politiker, mit dem es Paulus zu tun bekam. Der hatte echt hohen Besuch, ständig. Dieser Politiker war der Nächste, der die Möglichkeit zur Entscheidung hatte. Dieser Mann war König von Juda und hieß Agrippa. Er kam bei Festus zu Besuch und bekam damit die Möglichkeit, seine Entscheidung für oder gegen Jesus zu treffen. In Apostelgeschichte 26 sehen wir, dass Agrippa ein ordentliches Wissen über das Wort Gottes und den jüdischen Glauben hatte. Und Paulus war gerne dazu bereit, diesem hohen Politiker sein Zeugnis zu erzählen. Und so erzählte Paulus Agrippa davon, wie er selbst Jesus kennengelernt hatte, von ihm gerettet wurde und sich sein Leben nun verändert hatte. Paulus hat also im Prinzip das erzählt, was Elias und Lena eben auch erzählt haben. Ein bisschen anders, andere Geschichte, aber vom Prinzip her das Gleiche. Paulus erzählte König Agrippa seine eigene Lebensgeschichte und erklärte ihm das Evangelium. Er gab sein Bestes, um ihm den Weg der Rettung zu zeigen und ihm klarzumachen, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Seine Predigt und sein Zeugnis von Gottes Macht und Liebe waren mehr als deutlich. Und dann stellte Paulus Agrippa in Vers 27 die entscheidende Frage: Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Glaubst du den Propheten? Und Agrippa gab eine traurige Antwort auf diese Frage. Eine Antwort, die viel zu viele Menschen heutzutage ebenfalls geben, wenn es darum geht, ob sie sich retten lassen. König Agrippa war sehr interessiert. Es war lediglich ein kleiner Schritt nötig und er würde ewiges Leben bekommen. Aber er machte diesen Schritt nicht. Er entschied sich nicht für ein Leben mit Jesus. In Apostelgeschichte 26, Vers 28 finden wir, das sind wohl einige der traurigsten Worte in der Bibel. Da lesen wir: Agrippa aber sprach zu Paulus: Es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel und ich lasse mich retten. Aber nee, ein bisschen was fehlt noch. Wie gesagt, ich finde, das ist einer der traurigsten Sätze in der Bibel. Ich bin fast gerettet, aber doch nicht. Und damit erinnert er mich an Menschen, die das Evangelium hören und nicht darauf reagieren. Sie sitzen im Gottesdienst, so wie du vielleicht gerade, und wissen eigentlich alles, was nötig ist. Sie wissen das alles. Sie wissen, was nötig ist, um gerettet zu werden. Sie sitzen da und wehren sich innerlich, weil sie es nicht annehmen wollen. Und sie sind ganz, 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 ganz dicht dran. Aber ganz dicht dran ist trotzdem nicht drin. Es ist tragisch, wie viele dieser Menschen es gibt. Sie wissen, dass sie Gottes Hilfe brauchen, um ihre Sünden loszuwerden. Sie wissen, dass es nur ein ganz kleiner Schritt ist, um gerettet zu werden. Aber sie entscheiden sich weiterhin, in ihrer Sünde zu leben, anstatt Jesus als ihren Herrn anzunehmen. Beinahe hatte Paulus Agrippa so weit, dass er Christ geworden wäre. Beinahe überredet. Das sind schreckliche Worte, wenn es darum geht, gerettet zu werden oder auf ewig verloren zu sein. Die Rettung ist kein Spiel. Man kann sie nicht beinahe bekommen und sich damit dann zufrieden geben. Bei dieser Entscheidung, da geht es um alles oder nichts. Beinahe zählt nicht. Agrippa war nur einen kleinen Schritt entfernt von den Toren des Himmels. Aber er entschied sich, umzudrehen und sich vom Himmel zu entfernen. Vielleicht wartete er auf einen besseren Zeitpunkt. Aber er hatte seine Chance und er verpasste seine Gelegenheit. Agrippa ist ein gutes Beispiel für die Menschen, die zögern. Sie warten immer auf eine bessere Zeit und einen besseren Ort, um ihre Herzen und Jesus zu übergeben. Aber diese bessere Zeit, sie kommt nicht. Denn du wirst niemals eine passendere Gelegenheit finden, gerettet zu werden, als gerade jetzt. In diesem Moment. Jetzt ist der beste Moment. Vielleicht hast du morgen nochmal die Möglichkeit. Ich kann es dir nicht sagen. Jetzt ist der beste Moment. Vier Menschen haben wir uns heute angesehen. Felix, Drusilla, Festus und Agrippa. Sie alle hatten ihre Gelegenheit. Sie alle hatten die Möglichkeit, sich für Gott und die Rettung zu entscheiden. Aber sie taten es nicht. Die Entscheidung zweier Menschen, die feiern wir heute. Lena und Elias, die waren klüger als diese vier aus der Bibel. Wir feiern, dass sie sich besser entschieden haben als Felix, Drusilla, Festus und Agrippa. Wir feiern, dass sie sich für Jesus entschieden haben und wir feiern, dass sie ewig leben werden. Und dann gibt es da noch dich. Nicht den neben dir, sondern dich. Ich weiß nicht, was ich über dich sagen kann. Vielleicht willst du dich nicht für Jesus entscheiden, weil du zu sehr an deinem bisherigen Leben hängst. Vielleicht hast du dich auch schon so sehr an deine Sünden gewöhnt, dass sie dir gar nicht mehr auffallen und du es nicht für nötig hältst, sie loszuwerden. Vielleicht hast du auch einfach keine Lust, dich zu entscheiden. Vielleicht sitzt du aber auch hier und wartest auf den richtigen Moment dafür. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht in dich reingucken. Aber wenn du auf den richtigen Moment dafür wartest, jetzt. Ich weiß, dass Gott dich unendlich liebt und dass er will, dass du gerettet wirst. Und ich kann dir sagen, dass die Entscheidung wichtig ist. Gott macht dir das Angebot. Aber wie entscheidest du dich? Jetzt hast du die Chance. Hörst du auf sein Wort oder drehst du dich um und gehst weg? Ich kann dir keine weiteren Gelegenheiten mehr versprechen. Ich kann dir nicht sagen, ob du jemals wieder eine weitere Predigt hören wirst. Ich kann dir nicht sagen, ob du jemals wieder die Gelegenheit bekommst, mit Gott ins Reine zu kommen. In Jesaja 55, Vers 6 lesen wir, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Und in 2. Korinther 6, Vers 2 schreibt Paulus, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Heute Morgen hast du die Gelegenheit. Hörst du auf das Wort Gottes? Und kommst zu Jesus. Es sind nur drei kleine Dinge, die du tun musst, um für immer gerettet zu sein. Bekenne mit deinem Mund, dass Jesus Christus dein Herr ist, der am Kreuz für dich gestorben ist. Glaube in deinem Herzen, dass Jesus vom Tod auferstanden ist, ewig lebt und dir ewiges Leben geben will. Und bereue dein sündiges Leben und entscheide dich, nach Gottes Maßstäben zu leben und nicht nach den Maßstäben der Welt. Mach es wie Lena und Elias. Nimm sie zum Vorbild und lass dich retten. Bist du bereit, diese drei kleinen Schritte zu gehen, um den Himmel zu deinem Zuhause zu machen? Die Entscheidung liegt bei dir. Also entscheide dich. Amen.